Was eine Woche, Mike.
Ah, war hart, oder?
Eine Woche.
War hart.
Ich habe nur noch Blaulicht im Kopf, wirklich.
Deswegen sitzen wir auch erst am Montag hier im Studio, um vor euch diese Folge aufzunehmen.
Ja.
Es war nichts anderes möglich, also beim besten Willen.
Nee, aber die Ausrede kennt ihr ja mittlerweile schon von uns, aber es ist keine Ausrede. Es ist wirklich so, wir haben gerettet bis zum geht nicht mehr. Ich habe jetzt 3 Nachtschichten hinter mir, ne, davor auch noch NEF.
So siehst du gar nicht aus.
Es geht, ne? Die ja. Foundation hilft so ein bisschen.
Merkst du, ich bin heute richtig lieb.
Ja, danke.
Ich habe heute meinen guten.
Deswegen habe ich aber hier im Studio heute auch einfach mal das Licht dunkler gelassen. Damit das nicht ganz so schlimm aussieht.
Das
macht man in der Disco übrigens auch so. Ja.
Ich merke schon, heute sind Einsatzstories dran. Wir haben eine Menge gesammelt, also eigentlich könnten wir 5 Folgen mittlerweile wieder füllen. Es ist sehr, sehr viel passiert. Auch so ein kleiner Einsatz, beziehungsweise 2 aus meinem letzten Leitstellendienst, den ich euch gerne mal erzählen möchte, weil da war einiges los, gut zu tun, viel telefoniert und würde sagen, ja, ne,
legen wir mal los, einfach mit ganz, ganz vielen Einsatzstories und ein paar Fragen, die ihr uns auch gestellt habt, die bestimmt ganz interessant sind. Schauen wir mal rein.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Die Mucke haben wir übrigens einmal im NEF angehabt, weil der Arzt einfach Lust hatte drauf.
Ja.
Und das war richtig witzig. So während der Einsatzfahrt zur Retterview-Mucke einfach mal zum Einsatz fahren. Ja. Kann man ja auch mal machen. Leider können wir euch die nicht zur Verfügung stellen, damit ihr das dann auch mal machen könnt. Aber schon spaßig. Ne?
Immer wieder. Ich höre es auch immer wieder gerne. Ich könnte hier immer so ein bisschen mitwippen, Schlagzeug spielen, whatever. Habe ich mal gespielt, jetzt mal gesagt.
Du hast mal Schlagzeug gespielt?
Ich war mal Schlagzeuger.
Oh, beneidenswert.
Ja, so richtig mit Musikschule.
Hast du noch andere Instrumente mal?
Akkordeon.
Akkordeon, nein. Ja.
Also Melodika, Akkordeon. Ich bin so diesen Schulmusikkursweg gegangen.
Das ist ja.
Hab gar nicht so wenig. Ich glaube, am Ende waren es 6-7 Jahre Akkordeon.
Ja,
dann bin ich irgendwann gesprungen aufs Schlagzeug. Mhm. Da war die Idee meiner Lehrerin, du hast irgendwie Rhythmusgefühl, wir haben ein großes Akkordeonorchester, mach mal. Ganz kurz, ich war besser am Schlagzeug als am Akkordeon.
Okay, ja, kann ich verstehen. Viel zu viele Knöpfe ist besser als auf
genau.
So ein Trommelfell rumzuhauen. Nee, so ein
und hat da mit so einem High-End-Profi, also wirklich, der auch Lehrer eben war für Schlagzeug, an unserer Musikhochschule quasi regelmäßig Unterricht gehabt. Das war
aber
schon cool.
Warum aufgehört?
Man hat irgendwann, setzt man seine Prioritäten um nachher, so mit 16, 17 und dann geht es auch irgendwie straight Richtung Abitur und alles.
So ist
irgendwie
das.
Ist denn, vor allem war ich ja nie in der Band, ich war ja immer im Akkordeonorchester.
Okay.
Also ich habe so ein bisschen in seiner Musikhochschulband gespielt, da habe ich ihn ein, 2 Mal vertreten, das war auch ganz toll. Und da hat man echt auch schnell gelernt, man muss gar nicht wissen, was sie spielen, sondern nur ungefähr welche Genre, alles klar, welcher Rhythmus passt, denn denke ich mir mal was aus.
Ja, und das, was jeder Schüler, glaube ich, auch mal in der Blockflöte oder im Unterricht.
Ja, das war
ja,
Grundschule.
Das ist, gehört dazu. Ja. Zumindest hier oben. Also bei uns ist es nicht in jeder Schule so,
ja, das war
dass man Blockflöte beim Musikunterricht mit benutzen muss.
Ja, ja, das war so Usus.
Ja, also ich wollte ja immer Gitarre und Klavier.
Ja, ich habe es mal versucht, vor ein paar Jahren mir Gitarre beizubringen. Ich kriege das mit den Griffen nicht hin. Ich bin zu doof dafür.
Also gelernt habe ich nachher dann Violine, Querflöte. Und
willkommen bei Retterview, Ihrem Musikpodcast.
Genau, ist wirklich so. Und ich weiß nicht, ob ich es heute noch könnte. Ach, so ein Profitanzen habe ich mal gemacht. Ja.
Na, ich habe es nur erweitert, dieses Jugendweihe-Tanzen.
Nee, ich habe richtig Turnier gemacht, so richtig Turniertanzen.
Dann habe ich erweitert und pass auf, und dann, worüber wir jetzt hier gelandet sind, egal. Pass auf, und dann gab es ja mein persönliches Highlight, als ich 16 war. Mhm. Wurde ich eingeladen von meinem damaligen Tanzlehrer, sagt mal, pass auf, so und so, wir haben jetzt hier schon ganz viele Frauen, wir brauchen noch ein paar Männer für eine Modenschau. Ich sag, bist du des Wahnsinns? Ich geh doch nicht zu einer Modenschau. Hab ich gesagt, war bei der Modenschau fertig. Also
ich kenne Mike ja schon länger und auch in seinen jüngeren Jahren. Das hat bestimmt sehr gut ausgesehen.
Ich sag dir, rosa Hemd, weißer Anzug.
Oha.
Würde ich heute im Leben nicht anziehen, aber es gibt noch ein Foto davon. Da ich, ja. Mhm. Kann man machen.
Aber was du jetzt anhast, ist auf jeden Fall graues Hemd und rote Hose.
Es ist ein grünes Hemd und eine blaue Hose, aber lass mich. Ja, nein. Du redest von der Arbeit.
Ich rede von der Arbeit, vom Rettungsdienst, da wollen wir nicht wieder zurück. Und wir haben wirklich heute viele Fälle zusammengesammelt. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon in unseren Stories gesehen, da war ja wirklich einiges los bei uns.
Oh ja.
Und definitiv müssen wir euch davon berichten. Es gibt ja auch einige Nachfragen, was so gewisse Codewörter bedeuten und sowas.
Ja,
die schreiben wir schon nicht umsonst damit rein, aber man kann auf jeden Fall mal drüber reden, was wir da so erlebt haben. Und wir haben natürlich wieder unglaublich viele Mails bekommen, wo wir natürlich auch nur auf ein paar zugreifen müssen. Also deswegen bitte verzeiht uns, wenn wir nicht alle vorlesen dürfen.
Ich muss auch vorweg euch danken, ne? Also unserem letzten Aufruf, euch mal oder uns mal so eure Badeunfälle oder Notfälle so ein bisschen mitzuteilen, den seid ihr ja Wahnsinn, wie ihr dem nachgekommen seid. Also wir haben so viele Sachen gelesen, die können wir halt leider Gottes nicht alle mit reinnehmen.
Ja.
Aber ich bin jetzt mit fast allen durch und denke mir, boah, es gibt so Orte, da würde ich das Freibad vielleicht auch lieber meiden.
Es ist wirklich nein. So. Nein, Badeunfälle passieren leider immer wieder. Auch wir waren leider bei einer Vermisstensuche dabei, leider frustran.
Ja.
Sprich, wir haben ihn nicht gefunden. Bitte echt eine bewachte Seen am besten und auch wirklich darauf achten, was die Kolleginnen da sagen. Und das sind übrigens auch nicht eure Aufpasser da draußen beim Badesee. Also die passen schon auf, wenn was passiert, sind die halt für euch da. Aber die sind halt wie so ein Rettungsdienst ebenso. Ne? Der guckt ja auch die ganze Handy auf die Straße und sagt so, du, das kannst du nicht machen, sondern die sind halt im Notfall für euch hoffentlich schnell da.
Absolut.
Können sich aber auch nicht in jede Gefahrensituation mit euch reinbegeben. Deswegen bitte immer mit Bedacht schwimmen gehen, die Baderegeln beachten, auch die Anweisungen dort draußen beachten und danke an alle, die unsere Badeseen und Flüsse und Strände bewachen und da teilweise auch echt ihr Leben aufs Spiel setzen dafür. Ne? Also Chapeau. Und ein paar Badetote hatten wir ja leider schon die letzten Wochen jetzt. Ne?
Genau,
das sollte sich nicht weiter wiederholen.
Badeunfall wird heute auch nochmal kurz Thema werden, zumindest einer meiner Einsatzstories. Auch unglücklich, nicht schön, von daher, ne? Gehen wir mal drauf ein. Aber bevor wir jetzt mit den Mails noch anfangen und so weiter und so fort, ganz kurz ist mir ein Anliegen, weil ich eigentlich schon immer brenne, endlich die zweite Folge unserer Medikamenten-Lehrvideos aufzunehmen.
Ja.
Ihr kriegt es ja mit, auch durch unsere Storys. Wir arbeiten gerade ohne Ende und wir schaffen es gerade. Also es ist gerade irre anstrengend, das alles irgendwie in einen Sack zu packen. Mhm. Deswegen, die kommen, versprochen, die Skripte sind fertig.
Alles fertig geschrieben.
Das ist gar kein Thema.
Ich habe mir schon ganz viel Mühe gegeben.
Wir müssen es jetzt nur noch aufnehmen, kurz schneiden und dann kommt das auch. Das wird auch kommen. Jetzt ist wieder ein bisschen Luft nach unserem Arbeitsturn. Und das wird kommen. Also keine Sorge, da werdet ihr informiert bleiben.
Aktuell basteln wir auch ein bisschen unser Studio, um dass wir quasi Podcast aufnehmen können und natürlich die Videos schnell vor allen Dingen aufnehmen, damit einfach viel mehr kommt. Aber das ist halt echt Orga-Kram. Und nebenbei quatschen wir natürlich auch per E-Mail mit ganz vielen, erstens euch, aber auch so Partnern und Leuten, die nochmal ein anderes Anliegen haben. Wir werden nächste Woche hoffentlich dann auch einen Gast dabei haben, den ihr alle wahrscheinlich auch schon kennt.
Ja.
Und da ist es uns noch ein großes Anliegen, dass wir das hinbekommen und das gehört halt alles noch mit dazu und das machen wir neben der Arbeit. Da fühlt sich schon ein Top-Rettungsdienst. Ja, herrlich. So, wollen wir nicht mehr wehklagen, sondern mal auf die Fragen eingehen. Die Tamara, die hat nämlich eine Frage gestellt und die gab es schon öfter mal. Ne,
aber wir haben sie noch nie beantwortet, so richtig.
Bei dir noch nicht so richtig. Ja, richtig. Ne? Also wie ist Mike eigentlich auf seinen Namen Notfalltaxi und nicht auf Sammy's Blind bekommen? Bei mir kann sie sich das schon vorstellen, dass es vom Sam's Blind kommt, ne, aus dem Notfallrucksack. Und bei Notfalltaxi, das klingt irgendwie wie die chilligste, was sagt sie? Blaulichtfahrgemeinschaft
kommt
ever.
Ja. Saß da mal ein besonders rätseliger Patient
ich
auf dem Beifahrersitz.
Ich weiß noch, wie wir beide, Mike, zusammen saßen und dachten so, wir müssen dir irgendwie einen Künstlernamen verschaffen. Irgendwas, was so ein bisschen mit Notfall, mit Rettungsdienst.
Ja, wir saßen übrigens beim Italiener, ich hatte gerade wundervoll leckere Nudeln.
Ist so.
Das war der erste
und dann
Tag.
Sind wir wirklich alles mögliche durchgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da alles ausgedacht haben. Na, aber
sehr viel.
Mike, irgendwann kamen wir auf Notfalltaxi.
Ja, aber das war auch irgendwie ohne Background. Und
nee, einfach nur, okay, Taxi, irgendwas Lustiges, was Sarkastisches vielleicht auch.
Und ich so. habe auch ehrlicherweise dann gleich mal gegoogelt und Notfalltaxi als solches gibt es nicht. Also ich habe es irgendwo gefunden bei einem Taxiunternehmen. Da war das so in der Wording, so in der Beschreibung der Leistungen drin. Ne? Also,
ja.
Aber so als solches dachte ich, ja mein Gott, warum denn eigentlich nicht?
Warum auch nicht, ne? Lademeister war ja schon so quasi vergeben.
Ja.
Ne? Und dementsprechend fand das ganz gut. Ja, bei mir ist Sammy's Blind. Es war einfach der Sam's Blind und es gab mal eine Userin, ich weiß nicht, ob die noch existiert, auf Instagram glaube ich nicht mehr, die hieß mal Propofanifol. Fand ich einen süßen Namen.
Ja.
Ne? Gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, da gab es glaube ich auch ganz viel Stress auf Arbeit wegen der Social Media Arbeit. Und da dachte ich so, oh cool, und Sammy's Blind, das klingt echt wie ein. Und ich werde ja heute noch so genannt, weil das ja einfach auch so ein Name so beim Notfall, Sammy! Ne? Geht einfach schneller als Chris. Immer,
ja. Das merke ich jetzt auf Arbeit. Da läuft ja eben nicht nur ein Christian rum.
Ja, stimmt.
Und dann sage ich so, ja, mit Chris und bla, ja, welcher denn? Sammy. Ah ja, klar, logisch.
Klar. Ne? Ja, Sammy halt.
Ja. Viel einfacher irgendwie.
Ja, und das fand ich halt gut. Und bisher hat sich noch keine Firma beschwert. Die Firma Sam Medical hat sich auch nicht beschwert, dass ich das so gemacht habe. Im Gegenteil, liebe Firma Sam Medical. Ich hatte aber ein paar Sam's Blinds so hier an die Wand geklatscht. Nein, wäre doch ganz witzig eigentlich.
Die nächste Mail, die kommt von der Annika. Die Annika ist 15 Jahre Schulsanitäterin und hatte jetzt einen Einsatz, der so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Da hat sie uns gefragt. Also sie wurden gerufen zu einer Schülerin, 14 Jahre mit Kreislaufproblemen. ist dann irgendwie gegen eine Tür gelaufen, weil sie einen kleinen Aussetzer beziehungsweise danach einen kleinen Aussetzer hatte. Dann hat sie untersucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten und irgendwann, weil ihr das alles komisch vorkommt, hat sie mal zur Sicherheit einen Fast-Test durchgeführt, also das Fast-Schema einmal abgearbeitet. Und das war auffällig, denn sie hat auf der rechten Seite eben nicht so stark gefühlt, wenn ich sie berührt habe, und auch eine Kraftminderung rechts war zu erkennen.
Schreibt sie.
Schreibt sie, genau. In diesem Zuge war haben wir dann die Fachleitung, also den Lehrer, zur Hilfe geholt, weil sie eigentlich einen RTW rufen wollten. Mhm. Da hat die Fachleitung gesagt, nee, wir rufen die Eltern an, RTW lassen wir bleiben.
Mhm. Ja, das ist schon spannend, weil also die Patientin an sich, die Schülerin ist da irgendwie, hatte Kreislaufprobleme und ist vorher irgendwie gegen so eine Tür gerannt. Ja. Und das wurde, so wie sie das beschrieben hat, zunehmend schlechter. Ne? Mhm. Also Amnesie war mit dabei, genau, dann irgendwie ein positiver Fast-Test. Und jetzt kommt eine Lehrerin und sagt so, nö, da rufen wir keine RTW. Ne?
Und jetzt haben wir mal ganz kurz uns rechtliche Auskunft geholt, weil wir waren jetzt auch so nicht ganz, ganz sicher, ja, wie denn da das Hierarchiegefälle ist. Aber ich fand eine Aussage gerade sehr schön, denn ja, wieso nicht? Jeder Bürger in Deutschland kann den Rettungsdienst rufen, wenn er glaubt, das ist ein Notfall.
Richtig, also okay, das ist reicht mir. Das, was man diplomatisch gut sagen kann.
Ja.
Ne? Generell, ja, natürlich, die Lehrer haben die Aussichtspflicht und damit auch die Dings, aber sie können dir nicht verbieten, einen Rettungsdienst zu rufen. Mhm. Wir wollen jetzt aber auch keine Diskussion anfangen darüber, ob die Lehrer jetzt richtig gehandelt und hättest du dich da widersetzen müssen. Das ist,
wir waren nicht dabei. Das finde ich immer sehr entscheidend.
Aber was man sagen muss, ist wirklich einseitige Sensibilitäts- und Kraftminderung, ne? Verwaschene Sprache oder ähnliches. Gedächtnisprobleme sind halt absolute Red Flags und die müssen in jedem Alter abgeklärt werden. Ja, deswegen, also Annika, erstmal wow, wirklich starke, aufmerksame Leistung von dir, dass du das so mitbekommen hast und sofort gesagt hast, das ist so ein klinisches Bild, das ich auf jeden Fall erstmal untersuchen muss und auch so umsichtig untersuchen muss. Da können sich manche Profis hier so ein paar Scheiben abschneiden. Und das muss ich jetzt einfach mal so raushauen. Das ist, man erlebt ja als NEF so einiges, wenn man so an einen Einsatzort nachgefordert wird. Und dementsprechend, danke, dass du dich da so eingesetzt hast. Ja, schade, dass du jetzt mit einem blöden Bauchgefühl rausgekommen bist. Das finde ich auch sehr schade. Aber generell sei gesagt, jeder Bürger kann einen Rettungswagen rufen. Und dann lass doch die Erwachsenen einfach miteinander streiten, sprich Lehrer und RTW. Wir wollen jetzt keinen ermutigen, sich immer gegen die Lehrer zu widersetzen. Ne? Wenn man, aber gerade wenn man so eine starken Bedenken hat, ist es nicht verboten, einen Rettungsdienst zu rufen.
Was ich empfehlen würde an dieser Stelle, wenn sowas auftauchen sollte, wie gesagt, das ist immer schwierig, das ist eine Individualentscheidung aus der Situation heraus, aber ich kann mich noch an meinen Schulsanitätsdienst erinnern, wir hatten immer so eine Kurzprotokolle. Mhm. Schreib es als Protokoll nieder.
Ja.
Ne? Also es ist einfach nur, dass du so ein paar Sachen hast, falls mal irgendjemand auf die Idee kommt, nachzufragen. Und dann ist so ein geschriebenes Protokoll immer sehr viel wert.
Ja, genau, das kann man ausmachen. Und das finde ich so unglaublich schade. Und das, es zeigt, dass da irgendwas auch nicht läuft in der Schule. Wenn man nicht zu einem Lehrer danach gehen kann oder geht, um das nachzubesprechen, um zu sagen, hey, ich würde gerne nochmal darüber reden mit der Fachleitung, schrieb sie das jetzt.
Ja,
und würde gerne nochmal darüber reden, warum sie sich jetzt so entschieden haben. Ich sah das ein bisschen kritischer, habe ja auch ein bisschen Erste-Hilfe-Erfahrung beziehungsweise mehr Schulung. Können wir nochmal darüber reden? Weiß ich nicht, warum man da nicht an die Lehrerin geht, sondern das jetzt so schlucken muss. Das erleben wir auf Arbeit ja auch. Ne? Ja, viele klar. Kollegen, die einfach sich nicht artikulieren können oder es nicht schaffen, ein Debriefing einzuberufen oder nochmal zu einem Kollegen zu gehen und sagen, hey, das, was du da gemacht hast, hat mir nicht gefallen. Können wir darüber nochmal reden? Das ist wirklich, wirklich eine Überwindung. Aber da muss ja irgendwas falsch laufen. Da muss man ja eigentlich an der ganzen Kommunikationsstruktur, an der ganzen Atmosphäre irgendwas ändern, wenn Schüler nicht zu den Lehrern kommen und sagen, ich habe da ein Problem mit dem, was da jetzt gerade gelaufen ist.
Hm. Das muss ich sagen, also ja, das ist ein paar Tage her schon bei mir, ohne Frage, aber bei uns war wirklich, wir waren so die helfenden Hände der Lehrer. Ne? Also wenn die eben nicht mehr weiter wussten mit, also ich sage jetzt mal ganz salopp, alles, was über Pflasterkleben hinausging, war dann der Part der Schulsanitäter. Ja. Und wenn die entschieden haben, das wäre ganz gut, wenn da jetzt halt mal ein Rettungswagen kommt, dann wird das auch anstandslos hingenommen. Ne? Also ja, auf jeden Fall machen wir, Punkt aus Ende. Und da waren die Lehrer eigentlich immer sehr dankbar.
Auf jeden Fall. Deswegen da auch immer mal an die Lehrer rangehen, traut euch. Na, wenn die dann natürlich ablocken und das nicht erzählen wollen, weiß ich nicht, da würde ich auch mal zur Schule. Also das sollte nicht so sein. Wir sollten dazu erzogen werden, wirklich miteinander reden zu können.
Genau.
Finde ich ein bisschen schwierig. Naja, gehen wir mal weiter. Die Stefanie hat auch was geschrieben. Hallo ihr beiden, danke erstmal für euren tollen Podcast. Und dann nimmt sie wie immer viel raus. Sie hätte noch eine Frage, die sie schon länger umtreibt. Immer fragt mich warum, aber Die, bei Unfallmeldungen hört man immer mal wieder, dass eine Person aus dem Auto geschleudert wurde. Kann dies immer passieren oder nur, wenn man nicht richtig oder gar nicht angeschnallt ist?
Ja. Das ist meine Lieblingsantwort. Es kommt drauf an.
Geschwindigkeit, Unfallmechanismus und so weiter.
Krafteinwirkung. Ja. Angeschnallt ohne Frage, ja, nein. Das ist sehr entscheidend. Ja. So ein Gurt kann durchaus ein paar Leben retten.
Auf jeden Fall. Ne, so ein Dreipunktgurt muss man auch richtig sagen. Ne? Dreipunktgurte oder Mehrpunktgurte sind natürlich schon dafür da, da einiges zu verhindern. Also bitte, bitte immer erstmal anschnallen.
Ne? Und es ist ja auch ein Schockraumkriterium in der S3 Polytrauma-Leitlinie. Ejektion heißt das dort, genau. Also eben das Herausschleudern, salopp formuliert, ist auf jeden Fall immer Schockraum. Und wenn man überlegt, dass jemand aus dem Auto geschleudert wird, dann muss da schon eine ganze Menge Bums hinterstecken. Ja.
Also ich fordere euch jetzt nicht auf, das zu machen, aber bitte, wenn ihr mal so gegen so eine Scheibe klopft da vorne, ja, ne, dann fällt die ja nicht gleich raus. Das heißt, wie viel Kraft müsst da auf den Körper und auf diese Scheibe wirken, um herausgeschleudert zu werden? Ne? Das ist wirklich massiv viel Kraft.
Und man muss aber auch sagen, und dann muss man sich einfach nochmal Polizeistatistiken angucken, die auch öffentlich einsehbar sind, wie viele Ordnungswidrigkeiten Anzeigen es eigentlich gibt für nicht angeschnallt sein.
Und das finde ich so grausam, Leute schneiden. Das ist Eingriff nach hinten über die linke oder rechte Schulter und dann reinstecken. Ja. Mehr ist es doch gar nicht. Das tut auch nicht weh, der Gurt. Die Gurte sind mittlerweile so angenehm. Ich merke meine auch kaum. Das ist wirklich, bitte, bitte schnallt euch an. Das Ding rettet euer Leben. Und ja, man kann auch bei einem Gurt mal rausgeschnallt werden. Erstens durch falsches Anschnallen. Mhm. So. Also da bitte auch mal beachten, wie man es machen muss. Und wenn die Kräfte aber so komisch wirken, kann es auch mal passieren, dass man halt auch durch einen Gurt. Ne?
Ja.
Das Risiko dafür ist aber weitaus geringer, wenn man angeschnallt ist. Ne? Ja. Bitte, also schnallt euch an.
Anschnallen wäre super.
Deswegen. Das sind so die Fragen, die wir erstmal für uns ausgewählt haben, weil wir haben wirklich, wirklich viele Einsatzstories, Leute. Und sogar vor der Pause machen wir das natürlich noch.
Was?
Aber bevor wir mit der ersten Dings anfassten, vielen Dank erstmal wieder an alle, die sich sehr hydriert haben, muss man sagen. Also da gab es auch einige, die haben wirklich gesagt, hey, ich habe mich wirklich mit Hydration jetzt eingedeckt. Und dementsprechend toi 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 weiterhin auch im Sommer gut hydriert durchzukommen. Und mit dem Code Retterview, ne, der jetzt nur noch möglich ist, Retterview 5 könnt ihr streichen, gibt's nicht mehr. Nur noch Retterview 10% auf alles. Einfach draufpacken, könnt ihr was sparen.
Und es schmeckt. Ne? Und es kommen jetzt auch leider erst in 4 Tagen neue Sorten raus. Soweit, so viel kann man sagen, aus der Hydration-Sorte.
Genau, richtig.
Schmecken ultra.
Auf jeden Fall.
Ich war bei einer sehr, sehr skeptisch. Erzählen wir euch dann später mehr. Aber auch das schmeckt ultra gut.
Und wir berichten natürlich in den Social Medias, was es ist. Also ja, sobald sie rauskommen, ploppt das sofort auf bei euch da, ja?
Genau. Also nicht wundern, aber es, ne, sind ja immer so die Vorgaben, dass man wirklich erst mit dem Launch das auch kommunizieren kann. So, Einsatzstories. Ja,
nee, fangen wir an.
Ein bisschen was erlebt. Also ich fange jetzt erstmal mit einem Einsatz aus meiner Rettungswagen-Schicht an, die ich auch vor kurzem
hatte. Da müssen wir immer unterscheiden, ne? Mal ja. NEF, mal Rettungswagen. Ist ja bei uns beide möglich.
Genau. Und ich habe es endlich geschafft. Also so viel muss ich mal sagen. Ich habe es endlich geschafft, den Patiententyp als Patienten zu haben, den ich eigentlich immer mal haben wollte, weil das ist so klischeebehaftet.
Du hast einen Wunschpatienten?
Na, ich wollte es mal erleben, ob es wirklich so ist.
Oh, da bin ich mal gespannt.
Und zwar ist es, ich erzähl mal ganz kurz und dann kannst du mir am Ende sagen, was der Patient beruflich gemacht hat.
Okay.
Also wir wurden hingerufen in ein Büro, erstmal das ist einfach so ein Büro. Dort saß ein Mann um die 50, deutlich adipös, hochroter Kopf, ihm geht sich gut, Schwindel, Übelkeit, hat schon mehrfach erbrochen, das ging schon den ganzen Tag so. Und in der Anamnese fiel dann auf, keine Hausarztbesuche, außer regelmäßig einmal im Jahr, wohlgemerkt nur zum Impfen. Keine Medis, keine bekannten Risikofaktoren, außer Rauchen und viel ungesundes Zeug essen. So, da man ja aber schon angesehen hat, dass sein Problem durchaus ein viel zu hoher Blutdruck sein könnte, das war er mit 250, systolisch.
Aha, 250 schon doll, ja.
Genau, das war sportlich. Und aufgrund dessen, dass da ein bisschen Neurosymptomatik mit bei war, haben wir uns dann auch relativ zügig entschieden, das Ganze mit Ebrantil oder Urapidil in dem Sinne intravenös zu senken. Mhm. Und das hat dann auch mit dem Vollenden der 25 Milligramm, die ja in so einer Ampulle drin sind, auch ganz gut geklappt. Dann waren wir bei 200.
Ja.
Das sind, ja, es ist unter, es ist über 20% Senkung, 20%, weiß ich. Ja. Aber ich finde, von 250 kann man auch mal auf 200 runtergehen. Und es hat einen super Rückgang der Symptome gehabt. Mhm. Und dann haben wir natürlich also pass auf, also bitte jetzt in Zukunft mal öfter zum Hausarzt. Vor allem das da, ne, das sind jetzt nur Akutmedikamente. Also da muss eine Einstellung erfolgen. Gesunder Lebensstil muss ich jetzt nicht erzählen, ne, blablablub. In seinem Job hat er natürlich irre viel Stress. Es rennt von einem Termin zum nächsten. Was macht er?
Wie soll ich denn mit den Informationen jetzt rausfinden?
So der Klassiker.
Er rennt von einem zum nächsten.
Ja, vielleicht rennt er nicht, sondern fährt von einem Termin zum nächsten. Beziehungsweise lässt sich fahren.
Oha, das war wirklich schwer. Kassenarzt? Nein.
Nein.
Das kann ja sein. Nein.
Er lässt sich vorwiegend von jungen Leuten fahren, die alleine noch nicht fahren dürfen.
Fahrschullehrer?
Ja.
No.
Ich habe ihn gehabt.
Ah, ja, du wolltest immer mal einen Fahrschullehrer als Patienten haben?
Ja, total.
Okay, warum?
Weil ich hatte ja 1, 2, 3, 4 Fahrprüfungen in meinem Leben, verschiedene Führerscheinklassen und wirklich, ausnahmslos jeder Fahrlehrer ausnahmslos ungesund, leider auch zu adipös, wahnsinnig im Stress durch die Bank weg. Bei meinem letzten Fahrlehrer habe ich auch quasi auf dem Brustkorb so eine Narbe gesehen, da dachte ich, alles klar. Da war schon mal jemand bei. Ganz kurz, nicht jeder Fahrlehrer so, ne? Aber es ist natürlich immer so ein bisschen klischeebehaftet und es ist halt nicht nur ein Mythos.
Also ich bin erstaunt, was für Nerven Fahrlehrer haben müssen.
Ja.
Also wirklich Nerven aus Stahl, Fahrlehrerinnen und also wirklich, da denke ich manchmal, also wir haben ja gerade, es ist ja gerade so, dass wir unsere Azubinen, unsere ersten beiden, die wir überhaupt hatten, jetzt fahren lassen können, auch mal nebenbei so schon. Ne? Die fahren jetzt auch schon Blaulichtfahrten. Liebe Grüße an beide. Und manchmal, das sage ich dir ja auch ganz klar ans Gesicht, und dann denke ich manchmal so, Mädel, lass dich noch nicht so ablenken. Du fährst hier gerade ein Blaulichtauto, du hast schon mal gar nicht mehr links und rechts zu gucken, ob du da jemanden kennst. Und dann manchmal denke ich also, jetzt fahr doch mal. Jetzt mach doch mal. Oder sieht sie das Auto? Hallo? Stopp. Oder hey, das Navi zeigt gerade an, dass du jetzt hier abbiegen. Okay, das war die Straße, jetzt fahren wir nochmal zurück. Also, und dann dachte ich immer so, oh Gott, Christian, bleib bitte ruhig.
Gottes Willen, ich möchte keine Fahrlehrer diskriminieren, aber das war so immer dieser Mythos, den ich immer nur gehört habe und mir auch das denken konnte, dass das nicht immer gesund ausgeht. Mhm. Jetzt habe ich es einfach selbst erlebt und das Schöne war, der war ultra dankbar. Also das war, weil wir das Problem ja auch relativ schnell erkannt haben, alles gut gegangen ist. Und habe ich auch gesagt, so Mensch, Sie sind mein erster Fahrlehrer. Sie sind mein allererster Fahrlehrer, den ich als Patienten habe. Und dann, was, bei den Kollegen, die ich kenne, das glaube ich nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Diagnose schon, Fahrschullehrer.
Nein, liebe Fahrlehrer, ihr macht einen genialen Job.
Auf jeden Fall.
Bei denen, also ich hätte die nicht. Ich bin ein schlechter Beifahrer. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja. Also gerade im privaten Modus, also wenn ich da mal bei Chris, wenn ich da mal Beifahrer bin, vorhin auch, wir sind kurz Auto gefahren. Ich glaube, ich habe 2 Leuten das Leben gerettet.
Was denn? Ja, der Rollerfahrer, der da, also der so abbiegend über die Ampel noch fahren wollte, der hätte ja ruhig mal ein Handzeichen geben können.
Der hätte ein Handzeichen geben können, aber schlussendlich musst du trotzdem Rede und Antwort stehen,
das wenn der am Ende fragt. Aber sonst bin ich nicht so, hallo, also ich mach mal hier schlecht. Ja. Ich habe nur den nicht gesehen. Naja, okay, also es ist schon spannend. Die Sache ging gut. Ich habe den natürlich ins Krankenhaus gebracht.
Ja,
hoffentlich. Also ich kann das ja auch nur empfehlen, für jeden wirklich ab 35 Vorsorgeuntersuchungen. Ne? Hausarzt, Blut abnehmen, gucken.
Gerne 2-mal im Jahr. Einfach nur zum Check-up. Fertig.
Genau.
Machen wir das.
Krankenkasse übrigens.
Ja, klar.
Also von daher durchaus mal machen lassen, mal drüber gucken lassen.
Ich werde bald 35. Ich würde jetzt sagen, ich muss jetzt da
herzlichen
jetzt
hin. Glückwunsch, ja. Kriegst eine Einladungskarte dann zu deinem Hausarzt. Nee, kriegst du nicht, aber sollte man durchaus mal machen. Dann mache ich mal weiter.
Ja, bitte.
Vor der Pause. Ja, wir kriegen das noch hin vor der Pause. Und zwar, der Rufgrund war Apoplex. Fragezeichen. Mhm. Schon mal spannend, wenn sowas draufsteht. Ich war übrigens auf dem NEF. Ja? Meine Ärztin und ich sind losgefahren, dachten so, okay, Apoplex, synkopiert ist sie wohl auch noch. Schon spannend, weil bei uns werden zu Schlaganfällen normalerweise Notärzte eigentlich nicht erstmal mitgeschickt. Da fährt der RTW alleine hin, load and go und dann geht's los. Das war aber nicht so. Dann rief uns auch, ich sag jetzt mal nach 3, 4 Minuten, nachdem wir schon fuhren, die Leitstelle an und sagte so, Freunde, das ist ganz komisch. Also der RTW ist gleich da, wir haben aber noch keine Rückmeldung, das dauert wohl noch ein bisschen. Aber die haben vergessen, aufzulegen. Und ich habe da mal mitgehört. Ne? Und da scheint irgendwas an. Ich höre die Patientin laut und deutlich, wie sie atmet. Und jetzt mal ganz ehrlich, das hat nichts mit Apoplex zu tun. Die Frau, ich glaube, die hat was verschluckt. Ich glaube, da ist was im Hals drin. Und wie so, boah, das hörst du. Ja, wirklich. Ich gebe mal Hackengas, bitte. Ich glaube, wir haben ein Bolus geschehen. Ja, Bolusgeschehen, Verschlucken von Aspiration.
Respekt.
Krass, dachte ich auch so, aber der Kollege ist auch wirklich ein guter, erfahrener Kollege und es war tatsächlich so. Wir kommen dort an, der RTW schon vor Ort mit einer Mägelzange in der Hand, einer Patientin auf der Seite liegend, versucht dieses Ding daraus zu rühren. Und wir haben uns gewundert, Mensch, fasernweise hat er immer mehr rausgezuppelt und es war immer noch was drin. Man hörte richtig, wie sie da, wir waren schon so kurz davor zu sagen, wir machen hier eine Quicktrach, also quasi einen Trachea-Schnitt. Aber er hat das gut im Griff gehabt und da immer mehr rausgeholt. Wir sind so, okay, was ist denn das, was sie da verschluckt hat? Fasernweise rausgezogen? Du weißt es schon, ich habe es dir erzählt, ne?
Nee, den hast du mir noch nicht erzählt.
Nee, okay.
Ich höre dir ganz gespannt
Wenn ich so fasernweise was raushole an Essen.
Das ist Geflügel,
was, ja, so. Ja, richtig. Ja. Ne, es war Hähnchen verschluckt.
Oh Gott.
Ja, und das im Pflegeheim. So. Und das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Jetzt kam auch irgendwann die Frage, so wenn das denn jetzt noch kritischer wird, weil sie war nicht so richtig gut mit der Sättigung, nachdem wir schon alles rausgeholt hatten, dachten, boah, da wird vielleicht noch was drin, sein, war aber nicht. Was ist da los? Kam natürlich die Frage im Pflegeheim, wie sieht es denn aus, Patientenverfügung? Ja, sie hatten DNR. Ne? Mhm. Do not resuscitate. Also heißt keine Reanimation.
Mhm.
Wir so, okay, das hätten wir gerne mal schriftlich. Wir hätten ja mal gesehen, was da genau drin steht. Ja, also wenn sie reanimationspflichtig wird, einfach nicht reanimieren.
Klar.
Bitte holen Sie uns das Schriftstück. Und natürlich haben wir nicht drauf gewartet. Wir haben natürlich weitergemacht. Wir haben eine Intubation vorbereitet, weil sie nicht über, wir haben Sauerstoff. Es gab Zugänge. Die Zugänge waren frustrant. Deswegen haben wir auch sofort angefangen, okay, bohren jetzt. Ne? Mhm. Das ist in der Akutphase wirklich gut gewesen, dass wir da schnell umgeswitcht haben. Haben dann angefangen mit dem Zugang, haben angefangen Propofol aufzuziehen, Rocuronium und dementsprechend, Ketamin glaube ich war auch noch mit dem Spiel. Und dann ging das schon los und während das alles vorbereitet wurde, die Intubation natürlich auch, hatten wir das Pamphlet dann auch schon in der Hand. Da wir so viele waren, auch Pfleger haben natürlich uns geholfen, haben wir mal durchgelesen und ja, wenn aufgrund ihrer Erkrankung, die sie schon hat, irgendwas im Kopf, müssen wir jetzt nicht weiter konkretisieren, damit das auch nicht so identifiziert wird, da etwas passiert oder entsteht und dass sie aufgrund ihrer Erkrankung, die sie hat, ja, kein weiteres Leben mehr möglich ist, dann sollen wir nicht reanimieren. Der Clou ist, die Leitstelle hat nochmal kurz zurückgerufen, nachdem wir schon relativ weit am RTW waren. Wie war denn das jetzt vorhin eigentlich? Dann haben wir ihm das noch kurz erzählt, sagt er, ja Freund, da muss ich auch mal ganz kurz was erzählen. Ne? Also, ich habe da mal zugehört vorhin bei dem, die haben ja auch noch gequatscht nebenbei, die Pflege, die haben einfach gesagt, naja, vielleicht wird sie ja reanimationspflichtig, da müssen wir nichts mehr machen. Puh, schwierige Aussage, finde ich, ne? Nichtsdestotrotz, lassen wir das mal beiseite stehen. Vielleicht hat er sich auch einfach nur verhört. Aber die Pflegekräfte haben größtenteils zumindest auch ein wenig mitgeholfen, na, das zu retten. Es kam raus, sie hatte eine Subarachnoidalblutung.
Okay.
Ja, ne? Sieht man natürlich nur eher im MRT oder das Kopf-CT. Mhm. Und dementsprechend war schon mal spannend. Aber wir blieben alle, sprich RTW-Crew und NEF, wirklich in einer recht entspannten Haltung. Das alles, also es war ruhig. Es war einfach konzentriert ruhig und hat irrsinnig viel Spaß gemacht, das Leben auch tatsächlich zu retten, weil das alles routiniert ablief. Hätte ich nicht gedacht.
Spannend. Also Bolusgeschehen kann ich an der Hand abzählen, die ich hatte. Ne? Das letzte war noch bei meinem alten Arbeitgeber. Da kann ich mich noch super dran erinnern. Auch die Kollegen schon vor uns, vom NDR vor Ort. Und als ich um die Ecke da gekommen bin, flog mir quasi ein Stück Bockwurst entgegen.
Ja,
okay. Und dann war auch, dann mussten wir wirklich noch kurz eine CPR durchführen, also ganz kurz reanimieren, wirklich kurz, vielleicht eine Minute. Und dann war er da, war wach, alles gut. So, guck mal.
Ja.
Aber ja, das ist spannend. Also Bolusgeschehen, die können schnell ganz schief laufen.
Ja.
Und
na, was man eben nur sagen kann, ist in der ersten Hilfe, damit man auch ein bisschen was lernt heute vielleicht, ist natürlich auch erstmal diese kräftigen Rückenschläge, wirklich kräftig. Da reden wir nicht von ein paar Stupser, sondern kräftig zwischen die Schulterblätter hauen, nach vorne beugen. Und das zweite wäre der Heimlichgriff, den man schon durchaus machen könnte.
Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Mhm. Ich habe jetzt einen Fall gelesen in der Fachzeitschrift. Auch Bolusgeschehen mit Heimlichhandgriff bearbeitet seitens des Ersthelfern. Und eigentlich kam das Stück da wieder raus. Und er wurde aber nicht besser, im Gegenteil, er wurde immer deutlich schlechter respiratorisch, auch vom Kreislauf her. Und die Kollegen, die dort vor Ort waren, mit Notarzt auch, sind dann zum Glück relativ schnell auf die Idee gekommen. Wir gucken uns das mal ganz genau und haben dann festgestellt, oh warte mal, hier fehlt irgendwie auf einer Seite ein komplettes Atemgeräusch. Aber alle waren sich sicher, dass der Bolus raus ist. Und hat sich jetzt im Zuge, ob jetzt der Heimlichgriff daran schuld ist oder eben durch diese massiven Hustenbewegungen des Thorax, hat sich ein Spannungspneu gebildet.
Ah, krass, okay.
Den sie dann entlasten mussten, Thoraxdrainage, und dann war auch gut, also dann war der Patient gerettet. Wo genau der herkam, konnte man jetzt natürlich nicht sagen, aber das so ein bisschen auf dem Schirm haben wir das auch natürlich. Aber das
zeigt natürlich auch auf, warum man danach bitte nochmal, also gerade bei Eingreifen des heimlichen Handgriffes, ins Krankenhaus gegangen werden
soll. Auf jeden Fall.
Jetzt nicht nur wegen Spannungsmeldung, sondern allgemein Schäden.
Das war jetzt so ein Worst-Case-Szenario, ja, ja, ganz ohne Frage. Wie gesagt, kann auch durch den immensen Husten kommen, der im Vorfeld wohl war, laut den Zeugen, die dort vor Ort waren, dass der Patient massiv versucht hat zu husten oder massiv gehustet hat. Aber also das nicht außer Acht lassen.
Auf jeden Fall. Wir gehen in eine ganz kurze Pause und dann erzählt Mike mal wieder ein paar Sätze aus der Leitstelle. Da bin ich sehr gespannt. Also immer wieder auch was direkt am Telefon. Das ist ja auch immer interessant, was so ein Disponent da alles so mitbekommt. Und vor allem, wenn man halt einfach nicht eingreifen kann, außer mit seiner Stimme.
Genau.
Ja, herrlich.
Das kann Mike, aufregend sein.
Ich bin sehr gespannt. Bis gleich.
Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Werbung Ende.
Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ans Telefon und lassen dich als Disponenten da schon mal reden. Aber du hast noch ein bisschen was davor. Du willst noch was
sagen. Die ganze Zeit, das brennt mir eigentlich schon seit Beginn dieser Folge auf den Lippen. Ja. Ich habe nämlich mal eine Folge so begonnen. Und zwar mit den Worten, Alter, wo ist der Sommer?
Ja. Und?
Da draußen schüttet es aus Eimern.
Bei uns heute gerade,
ja. Ja, wir kriegen hier 80 bis 100 Liter auf den Quadratmeter. Jetzt bis morgen regnet es durch. Mein Feuerwehrpieper ist schon auf laut, weil...
mein Divera ist auch angeschaltet.
Genau, weil auch jetzt schon Mitteilung unserer Amtserführung kam. Leute, stellt euch auf eine kurze Nacht ein. Mhm. Ihr werdet auch Ping-Pong fahren, weil irgendwann sind die Feuerwehren alle gebunden. Dann fahre ich auch mal 30 Kilometer zu irgendeinem Schaden.
Ja, das ist krass. Also wir nehmen tatsächlich an dem Tag auf, an dem ihr jetzt diesen Podcast hört, also jetzt an diesem Montag. Und da gibt es tatsächlich eine extreme Wetterwarnung jetzt gerade im Nordosten und Osten Deutschlands. Also deswegen an alle freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren. Fahrt vorsichtig, passt auf euch auf und danke dafür schon mal im Voraus, was ihr da leisten müsst. Also die Pumpe wird auf jeden Fall heiß laufen.
Das denke ich nämlich auch. So, jetzt kann ich weitermachen.
Ja, da bin ich mal gespannt, Mike. Und jetzt gehen wir mal in die Leitstelle und schauen einfach mal, was du da so erzählt hast. Ich weiß, es ging auch um Badespaß.
Ja, Badespaß, der schnell zum Ernst wurde. Also genau, ich mache das ja noch regelmäßig, dass ich in der Leitstelle als Disponent arbeite. Bin natürlich da sehr gewillt und auch logischerweise auch aus Pietätsgründen der Anrufer und Beteiligten gegenüber, dass ich da Dinge verfremde. Ja. Deswegen bitte nicht wundern, die sind so nicht 1:1 in der Konstellation geschehen.
Wir werden jetzt aber noch nicht sagen, wo was.
Genau, richtig. Ne? Also das ist immer ganz wichtig zu erwähnen. Ihr habt es auch auf Social Media gemerkt, ich konnte kein Foto aus der Leitstelle von mir jetzt da machen. Genau. Das ist einfach nicht machbar. Deswegen habe ich da einfach mal ein KI-Bild drüber gelaufen lassen.
Ich glaube, das ist auch verständlich.
Genau, aber nur, dass ihr da ungefähr mal einen Einblick habt, wo es geht, ne? Weil es ein Hochsicherheitsbereich
ist. Auf jeden Fall.
Fertig. So. Genau. Es war eigentlich so ein ganz warmer Tag. Es war immer so eben weg zu tun. Bis dann natürlich kurz vor Feierabend auf einmal der erste Anruf kam. Die hat mein Kollege angenommen. Da ging es um einen Badeunfall am Strand. Kam über die Rettungsschwimmer und ja, das war nicht so fein, denn es war einfach ja der Kopfsprung von wo auch immer. Also das kann ich nicht genau sagen, weil ich das nicht so mehr mitbekommen habe. Aber eben mit dem Kopf zuerst auf dem Meeresboden aufgekommen. Und, und genau das, was dann so im Worst Case passieren kann, ist dann mutmaßlich auch passiert. Das ist immer, wir sind nicht da, wir können nur erstmal das interpretieren, was die Leute uns sagen. Und dann haben wir natürlich die ganzen Rettungskräfte dahin geschickt. Ergo waren am Ende zwei Hubschrauber dort im Einsatz. Wir haben die kleine Hummel und den Rettungstransporthubschrauber plus ein RTW. So. Die haben das bearbeitet. Für uns war das erstmal insofern erst erledigt. Bis ein Anruf aus der Nachbarleitstelle kam. Mensch, habt ihr da schon von dem und dem in dem und dem Ort gehört? Ach, ja, da haben wir was laufen. Nee, das meine ich nicht. Da ist noch ein Boot. Da gibt es auch einen Notfall. Ich sage, davon weiß ich nichts. Den Anruf habe ich bearbeitet. Und dann hat das ein bisschen gedauert, bis wir endlich ungefähr die Markierung hatten, wo die Beteiligten sind. Und das war gar nicht so einfach alles. weil die noch mitten auf der Ostsee schwamm.
Ja.
Und das war auch nicht fein, da ist jemand vom Boot gefallen, hat sich dann verletzt und wird dann wieder auf dem Schlauchboot gezogen und so weiter. Und die waren jetzt auch nicht ganz ortskundig. Mhm. Und dann hatten wir die Idee, beziehungsweise gefragt, den einen kleinen Hubschrauber, hey, könntet ihr mal in die Luft gehen und gucken, weil das muss bei euch in der Nähe sein, ob ihr da irgendwas seht, was passen würde. Und ja, haben sie gefunden. Ja. Und dann muss man sich das mal vorstellen. Wie gesagt, ich kann es ja immer nur auf der Karte so live sehen, wo jetzt das Transport oder das Rettungsmittel ist. Dann sind die quasi an einer Spitze, so einer Halbinsel runtergegangen. Der Notarzt ist auf das Schlauchboot mit drauf, hat den Verletzten versorgt und dann kam aber parallel schon das von uns alarmierte Feuerwehrrettungsboot und hat dann am Ende alle aufgelesen und zurück. Und das war, ist jetzt immer so kurz erzählt, aber es war eine riesige Rettungsaktion so von der Disposition her.
Ja.
Weil das natürlich, das mache ich auch nicht alleine, da habe ich noch drei ganz tolle Kollegen. Ich würde
sagen, da ist man nicht ganz alleine.
Genau, ne, weil da müssen parallel ganz viele Anrufe erledigt werden. Ja. Ne, gerade auf dem offenen Meer, da ist Wasserschutzpolizei, DGZRS und so, weil fraglich Boot in Not und so weiter. Da ist echt einiges am Machen. Und das hat man auch wieder gezeigt, dass das wirklich sehr, sehr gut tut, eine Leitstelle zu sein.
Ja.
Weil einfach diese Seite zu sehen, dass man nicht immer, man ist dort als, ich sag mal vorsichtig, Individuum vor Ort, besetzt sein Rettungsmittel und wartet eigentlich, dass irgendwas passiert. Oder in dem Fall, ich stelle mir vor, ich werde auf dem RTW und warte einfach, bis das Rettungsboot mir meinen Patienten bringt. Was in dieser ganzen Zwischenzeit gerade alles abgekaspert wird, davon kriege ich null mit.
Ja.
Vielleicht vor Ort von der Feuerwehreinsatzleitung oder so, aber sonst bin ich da raus. Und das ist immens. Und was die Kolleginnen und Kollegen in den Leitstellen dort immer und immer und immer wieder leisten, ist beeindruckend.
Ja, absolut. Ich bin auch sehr erstaunt, denn ich hatte ja auch jetzt gerade Notfall auch mal innerhalb deines Kreises, wo du da in der Leitstelle bist, bei einer Vermisstensuche und wo sich ja auch die Aussagen überschlugen, wie lange der schon vermisst ist und wie lange da die Klamotten am Wasser schon liegen und wo der gefunden wurde. Und wenn dann eben auch freiwillige Feuerwehren viele aufeinandertreffen und auch zwei Leitstellen, muss man sagen, weil ich ja das Rettungsmittel aus der Stadt bin und wir aber im Landkreis ausgeholfen haben. Und beide Leitstellen dann aber netterweise auch mich anrufen und sagen, erzähl doch mal.
Genau.
Es ging eigentlich nur, und das fand ich ganz, ganz niedlich, es ging eigentlich nur, weil wir haben in der Stadt ja auch Taucher, Bergungstaucher, die dafür da sind, halt auch eingesetzt werden, und wir hatten halt schon eine Dämmerung. Deswegen kann ich verstehen, dass da schon so ein bisschen die Lampen an sind, dass man sagt, also wenn dann jetzt, und Christian, erzähl mal so aus deiner Erfahrung, du hast ja schon mit den Tauchern zusammengearbeitet, lohnt sich das noch, geht das noch, wird es überhaupt möglich sein, statt einfach die Feuerwehreinsatzleitung da zu fragen, aber die ja noch damit beschäftigt ist, hier Boote ins Wasser zu bekommen, drei Feuerwehren zu koordinieren und so weiter, und das hat er toll gemacht, wirklich, weil ich dachte so, okay, dann übernehme ich oder versuche ihm das ein bisschen abzunehmen, und das lief dann auch, ne? Man hat sich zwar immer miteinander abgekastet, aber ich habe auch gesagt, bitte, die Prämisse liegt bei der Leitstelle, die jetzt gerade hier im Landkreis tätig ist, das heißt, wenn wir eine offizielle Anforderung machen, machen wir das natürlich über den offiziellen Weg. Aber super, dass ihr mich angerufen habt, damit ihr schon mal so ein bisschen vorbereitet seid.
Ja.
Also das finde ich schon immer spannend, was Leitstellen da auch im Hintergrund leisten. Das sieht ja immer nur aus, als wenn die klicken und schicken, aber es ist nicht so.
Nee,
das
kannst du auch bestätigen. Ist absolut nicht so, genau. Es ist immer spannend, also ich komme auch immer wieder in die Bredouille und muss manchmal unklarer Notfall schreiben.
Ja.
Dann bin ich in meiner Abfrage durch und denke mir, okay, ich glaube, der braucht Hilfe, aber was er hat, weiß ich gar nicht.
Mhm.
Das kommt vor. Also klar, es gibt eine standardisierte Abfrage, die kannst du durchklicken, also von Atemnot bis Herz bis Trauma ist irgendwie alles dabei. Aber irgendwann kommt so, nee, also er braucht Hilfe, da bin ich absolut fein.
Aber so richtig ist es das auch nicht, was da gerade steht, oder?
Nee. Und deswegen ist so, dann mache ich halt einen unklaren Notfall und ich bin dann immer so, ich rufe dann manchmal auch noch die RTW-Besatzung kurz an. Ich sage, pass auf, das und das ist, hat er gesagt oder sie. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, aber irgendwas ist da los.
Ja.
Und denn ich finde es auch immer ganz schön, wenn die mich zurückrufen und dann das kurz drüber reden. Weil für mich, ich finde so das direkte Feedback immer sehr, sehr wichtig.
Ist so.
Grüße an eine Leitstelle aus unserem Bereich. sorry, das musste sein.
Herrlich.
Genau, also schlussendlich wirklich zu diesen beiden Einsätzen vielen, vielen Dank, vor allem an die Kollegen, dass das alles so wirklich reibungslos lief, auch an die ganzen Einsatzkräfte vor Ort. Also Wahnsinn, was eine Feuerwehr eine Freiwillige wohlgemerkt, in so kurzer Zeit auf die Beine stellen kann. Boot ins Wasser, sämtliche Leute da akquirieren, RTW, alles war da. Das ist, Alter, mega. Also muss man wirklich sagen, das läuft. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Auch wenn man natürlich zwischendurch hatte, ich sehe jetzt auch gerne den Hubschrauber und würde mir das von oben angucken.
Und ich muss jetzt mal sagen, also ich hatte den Einsatz, den erzähle ich hier nicht so ganz ausführlich, aber wir hatten halt auch wieder das NEF, ne, wird alarmiert zu, ist ja auch egal, das Einsatz ist Stichwort, es geht mir eigentlich eher um eine andere Sache, und zwar, dass kein RTW verfügbar war und was dann, beziehungsweise der RTW würde länger brauchen als eine freiwillige Feuerwehr, wo die Leitstelle schon wusste, die sind sowieso gerade noch so am Haus, weil Badesee Corona-Saison und war gerade wohl viel los. Und dass die einfach so gesagt haben, wir nehmen die als First Responder mit. Und das kam nicht das erste Mal vor, muss ich sagen, jetzt die letzten Wochen. Also, dass das immer mehr wahrgenommen wird, dass natürlich auch freiwillige Feuerwehren ein guter First Responder sein können, ne, oder auch sind.
Natürlich.
Immer mitnehmen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Ja. Auf jeden Fall, wenn man da mit dran denkt, kann ich nur mitgeben. Würde mal gleich zu meinem neuen Einsatz switchen.
Ja, hast du noch Fragen?
Ich habe erstmal zu dem, also gab es noch irgendwie, kam noch heraus, was mit dem Kopfsprung passiert ist?
Ich glaube,
wir sollten es auch dabei belassen, weil es könnte ja auch sein, dass das noch in der Zeitung steht und da wollen wir wahrscheinlich nichts weiter rausgeben, was dem Datenschutz bzw. den Schweigepflicht dann auch entspricht. Gut, wir hatten einen interessanten Fall und zwar, wir waren, ich glaube, mit 3, 4, 5 Einsätzen schon voraus, fuhren schon die ganze Zeit und dachten so, boah, jetzt wäre auch schon mal was zu essen noch in der Wache, toll, nachts übrigens, und hörten über Funk plötzlich so, wir bräuchten da nochmal ein NEF wegen blablabla. Und dann kam so, der Funk hat einfach gesponnen. Ne? Dachten so, gerade wo es spannend wird, muss der Funk mal ganz kurz abbrechen. Dann nochmal nachgefragt und dann, ja, wir haben hier eine massive Schnittwunde, die kriegen wir hier nicht alleine versorgt. Und da dachten wir schon so, hey, wir drehen einfach schon mal um, weil das wird sowieso uns treffen, wir sind gerade auf 1.
Ja, ja, ja.
So war es dann natürlich auch. Wir fahren dahin, trafen auf einen Herrn, der massiv am Unterarm blutete und zwei Kollegen, die schon wirklich gut gearbeitet haben. Tourniquet angelegt, oben links am Arm, Unterarm komplett, sorry, jetzt mal Triggerwarnung, jetzt wird es ein bisschen blutig, ja, also wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr mal so ein paar Sekunden vorspulen. Komplett abgewetzte Haut, spritzende arterielle Blutung und eine Dame, die versucht hat mit irgendwelchen Zellstofftüchern, die sie da gerade noch immer doch dran hielt, weil die Kollegen einfach sich darum gekümmert haben, diesen Patienten da zu stabilisieren, hat versucht, das da irgendwie noch wegzudrücken. Ne? Natürlich sind wir sofort hin, haben dort geholfen. Unser Azubi Even, den ihr aus einer Folge von uns kennt, war ebenfalls mit auf dem NEF dabei. Und das war auch ganz gut so, weil wir haben das Tourniquet erstmal noch ein bisschen kräftiger zugedreht. Das war schon gut angelegt, aber da mussten noch ein paar Knebel dran. Ja, dann hörte die Blutung schon mal auf. Wir haben erstmal dieses ganze Zellstoff aus dieser Haut genommen. Und Even kam sofort mit unserer kritischen Blutungstasche an und da war ja auch so eine Quick Clot, genau, mit dran und ich so, geile Idee, Even, und jetzt noch ein Druckverband oben drauf. Und ja, das half ganz gut. Patienten hatten schon den zweiten großlumigen Zugang drin gehabt. Der erste war ja schon appliziert von unseren Kollegen und das lief so wie am Schnürchen, zack, zack, zack. Das Einzige, was wir nicht bedacht haben, wir haben ja noch zwei Patienten quasi dazu, nämlich die Ersthelfenden. Die eine, der ja schon total übel war, weil sie dieses ganze Blut über ihre Hände laufen ließ. Und der andere, naja, es waren leider auch Drogen im Spiel. Ne? Deswegen hat sich das auch kaputt gemacht, indem er da über so einen blöden Zaun gesprungen ist. Und da muss man halt immer echt aufpassen. Ne? Und eine Sache, die dabei aufkam, ist, das war so an so einer Tankstelle.
Aha.
Und die Tankstelle war schon zu, aber die Mitarbeiter noch alle da. Und die Jungs und Mädels, die haben dagegen gehämmert und gesagt, macht auf, wir brauchen Hilfe. Und das haben die halt nicht gemacht. Die sind nicht mal an den Nachtschalter gegangen. Und da frage ich mich so, richtig unterlassene Hilfeleistung ist es auch nicht, weil sie wissen ja nicht, was da los ist. Und es könnte ja auch irgendein Idiot sein, der dagegen ballert und sagt, ich will jetzt hier rein in die Tankstelle und mir was kaufen. Und naja, Verschlusszeiten. Ne? Also eigentlich schon ganz spannend.
Wirklich spannend, ja.
Da, wir wollten uns, war es egal. Aber Tourniquet-Anlage war ein Anlass dazu, dass ich eine Instagram-Nachricht bekommen habe, wo drin stand, nichts rechtfertigt eine Tourniquet-Anlage, es sei denn, der Unterarm fehlt. Alles andere ist Kriegstechnik, da sind wir noch nicht. Ne? Mit einem gut angelegten, geregelten Druckverband geht vieles und ich kriege jede Blutung in den Extremitäten mit ordentlichen Druckverband sind gestoppt. Alles andere ist Gemache für Instagram. Glaubt also bitte nicht, was dieser Mensch hier postet, sprich ich.
Also an dieser Stelle Respekt, wenn du wirklich absolut jede Blutung mit dem Druckverband
kriegst. Auf jeden Fall.
Also bringe uns das bitte bei.
Sehr gerne, vor allen Dingen bei so einer großen Wunde, muss man wirklich sagen.
Jetzt werde ich gehässig. Also bring uns das wirklich bei. Bin ich gespannt. Vielleicht lerne ich ja was.
Ne?
Ohne Frage. Ich habe die Wunde gesehen. Auch mal dazu sagen. Und sag mir, nein, Kumpel, das schaffst du nicht. Beim besten Willen nicht. Und das ist nicht machbar. So, und jetzt gehen wir den Tourniquet einfach aus Gründen auch mal ganz kurz durch. Punkt 1, und das ist der absolut entscheidende Punkt. Entscheidet sich das Team, RTW oder NEF, das ist am Ende komplett Wumpe, den Tourniquet anzulegen, dann geht dieser Tourniquet auch erstmal nicht mehr ab.
Genau.
Punkt. Das ist eine Vorgabe vor der Klinik oder vor einem potenziellen, von der potenziellen Operation, wie auch immer, oder einer anderen Intervention, wie man diese mutmaßlich denn weiterspritzende Blutung stoppen kann, geht der Tourniquet nicht ab. Mhm. So, der Tourniquet war dran, also ist die Messe eh gelesen.
Richtig.
So, ne? Jetzt kannst du weitermachen.
Genau, es ist einfach so. Also gerade, ach Gott, ja, diese Diskussion Tourniquet, ne, die ich auch immer, sorry, und ich weiß auch, was das für ein Kollege oder wer das ist, auch einer von den etwas schon erfahreneren Kollegen, die schon länger im Rettungsdienst sind. Ne? Das gute alte Tourniquet, wirklich die Kriegstechnik scheinbar von 2025. Also ich dachte, dass wir inzwischen ein bisschen weiter sind, was das angeht, als da ist ein Arm ab oder ein Bein ab oder sonst was. Ne? Aber gehen wir doch mal ins Jahr 1960. Ne? Da haben wir auch noch mit einem Dreieck Tuch irgendwas gemacht und einen Taschenspiegel. Ja, irgendwie geguckt, ob jemand atmet. Also jetzt mal im Ernst, das sind keine Hollywood-Spielzeuge und auch keine Instagram-Spielzeuge oder Accessoires, die wir benutzen, um irgendwas hochdramatisch zu machen. Das sind anerkannte medizinische Hilfsmittel, ja, für die temporäre Blutungskontrolle und bei so einen lebensbedrohlichen Extremitätenverletzungen wirklich, wirklich hilfreich, wenn es nicht einfach so zu machen ist. Ne? Und auch wenn der Arm übrigens noch dran ist. Und wo nutzt man sowas? Ne? Bei Stichverletzungen zum Beispiel, Schnittverletzungen mit multiplen arteriellen Blutungen, ja, da macht man sowas. Und die hatten wir ja hier vor Ort. Ne? Deswegen, also das landwirtschaftliche Arbeitsunfälle haben wir ja auch quasi in Anführungsstrichen mal gehabt im Landkreis.
Ja. Ja, und gerade wenn man wenn man in dieses Schnittwerk reinkommt, da muss der Arm ja nicht sofort abgerissen werden, weil die ja durchaus eine Sicherheitsvorrichtung haben, wenn sie was anderes erwischen als Korn, dass das aufhört. Aber diese 1-2 Sekunden reicht ja schon, um den Arm massiv zu verletzen.
Verkehrsunfälle zum Beispiel, auch wo Extremitäten massiv eingequetscht sind oder zerschmettert sind. Und Leute, so ein Oberschenkel, der kann da richtig viel Blut fassen. Über 2000 Liter, Milliliter Blut kann der fassen. Ja, und da ist doch gut, wenn man dann das ein bisschen verhindert mittels eines Tourniquets. Ja? Oder schwierige Lagerung, wenn man da irgendwas nicht hinbekommt, der Druckverband vielleicht gar nicht haltbar ist. Ja? Ein Patient unruhig ist oder ähnliches. Also nein, Tourniquet ist definitiv nicht nur ein Showmittel.
No. Absolut. Und bevor jetzt irgendwie ein Einwand kommt, natürlich gehört jetzt ein Tourniquet nicht an jede Schramme.
Nein.
Genauso wenig wie irgendwie Adrenalin in jeden Patienten reingepumpt wird oder irgendwie eine Intubation, nur weil jemand schnarcht. Nein, das wird alles abgewogen. Aber es gibt einfach Momente, wo man sagt, ja, jetzt. Und dann muss diese Entscheidung auch schnell kommen und auch direkt. Und das kann durchaus auch mal ein Leben retten.
Ja, und vor allem, was ignoriert man damit alles? Ja. An Tactical EMS Guidelines, an PHTLS, was es da nicht alles gibt. Und vor allen Dingen auch die einfache Realität, die wir in der Präklinik erfahren. Ne? Also, das Insta-Bashing sollte man mal ganz schnell abstellen, anstatt dessen einfach mal in die SOPs schauen, ja, die man so hat. Oder am besten noch eine Fortbildung besuchen, damit man so einen Quatsch ganz ehrlich nicht wieder irgendwie an mich ranträgt. Gott sei Dank war es nicht öffentlich. Ich glaube, der wäre auch ein bisschen zerpflückt worden. Er hat es mir privat geschickt.
Ja.
Naja, ne? Also ja, liebe Grüße an den Kollegen gehen raus, falls er das überhaupt hört. Vielleicht hört er uns auch gar nicht mehr an. Aber war ein spannender Einsatz und übrigens auch hier wieder Chapeau an die Kollegen, die schon vor Ort waren und da einfach schon gesagt haben, hier wird ein Tourniquet angelegt, fertig. Du warst mal wieder in der Kleingartenanlage.
Oh, ich sag, ey, bei der Hitze.
Lieblingsmittel.
Bei der Hitze. Ja. Und wirklich der Klassiker. Wir kommen da an, dann wird uns da irgendeine Parzellennummer übermittelt, aber da steht netterweise ja kein Wegweiser am Eingang der Kleingartenanlage, sondern viel Glück. Wir wurden aber empfangen, aber du kommst da mit dem Auto nicht mehr rein. So, das heißt, und Klassiker in der hintersten, abgelegensten, so, durch drei kleine Winkelwege.
Wo man nicht mit dem RTW rankommt.
Geschweige denn mit einer Trage oder so, ne? Also weil die Wege so schmal sind. In einer wirklich wunderschönen Anlage, ein wunderschönes Häuschen, kleiner Garten, das war ganz toll. Aber die Sonne hat da drauf gestanden, kein Wind und ich habe schon beim Hingehen dachte ich, ich gehe hier kaputt. Und ja, da hat uns denn ein älteres Ehepaar erwartet. Es ging um den Mann, der da wirklich komplett teilnahmslos in seinem Stuhl saß, im Schatten netterweise schon, wurde ein bisschen umsorgt von den Nachbarn und durch seine ganze Sitzposition, er hing komplett so zur linken Seite oder rechts, er hing auf jeden Fall einseitig komplett runter. Und dann haben wir alle so, das ist einer, das ist ein Schlaganfall. Weil auch wirklich alles facial ist, es hat alles gepasst.
Ne? Achso, aber auch noch.
Ja, dadurch aber, dass er nicht compliant war, ergo seine GCS so weit niedrig, dass er gar nicht mehr so richtig auf gar nichts reagiert hat. Also eben das mit dem Fast-Test durchaus sich halt schwierig gestaltet hat, haben wir erstmal anders gearbeitet. Wir haben eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung ausgeschlossen. Und dann erstmal nochmal die Anamnese gemacht, weil ich habe währenddessen, wir waren zu dritt mit meiner Auszubildenden, meinen Kollegen schon losgeschickt, sag, hey, irgendwie eine Transportmöglichkeit herstellen, wir machen hier den Rest. Und irgendwann habe ich den Menschen dann angefasst, weil ich mal wieder richtig in den Stuhl bringen wollte.
Ich hoffe, du hast mehr gemessen als nur BZ.
Genau, oder? Standardmonitor. Ah, okay, ne, ohne gut, Frage. Ja. Aber da war gar nichts Auffälliges, bis auf einen Wert. Das ist mir aber, ich habe den Wert gar nicht erst machen wollen, aber irgendwann kam er mir relativ schnell in den Sinn, weil ich habe den Patienten irgendwann angefasst, weil ich ihn nochmal richtig richten wollte, weil er so aus seinem Stuhl so heraussank. Hm. Dachte ich, meine Herren, ist der Typ heiß.
Okay.
Im wörtlichen Sinne jetzt mal. Ne? Und der hatte fast 41 Grad.
Wow, schon gefährlich.
Sehr. Dann habe ich so gefragt, Mensch, irgendwie ein Entwickelchen in letzter Zeit? Und irgendwie hast du, nee, gar nicht. Okay, hat er heute irgendwas gemacht? Naja, er hat hier noch bis kurz Nachmittag Rasen gemäht, Blumen, bla bla bla. Dann gucke ich mir die Fläche so an. Ah, in der prallen Sonne, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß jetzt sein Problem.
Hitzschlag.
Genau, Hitzschlag war dann sofort meine Arbeitsdiagnose. Das erklärt aber noch nicht so ganz diese krass neurologischen Ausfälle. Und ich habe selten so eine staubtrockene Haut gesehen, als ich das dann mal wirklich nochmal ausgiebig untersucht habe.
Okay, dann
Hitzeerschöpfung. Alles dabei, ne? Plus eine massiv ausgeprägte Dehydratation. Und jetzt ist mein erster Gedankengang, okay, Kühlung können wir jetzt draußen nicht so großartig machen, aber Flüssigkeit, jetzt ist der Herr schon etwas älter gewesen, jetzt muss ich erstmal die ganze Anamnese durcharbeiten, nicht, dass er irgendwas mit den Nieren hat, mit dem Herzen, weil wenn ich dem jetzt, so wie mein Plan war, einen Liter Flüssigkeit reindonner, könnte ich eventuell noch ein anderes Problem kriegen. Das war aber alles gar nicht so. Der war eigentlich sonst ganz gut dabei. Außer so ein bisschen eben altersentsprechend motorisch langsamer.
Ja, gut,
aber okay. Sonst kardial war nie was auffällig. Auch keine aufregenden Medikamente dabei. Und dann hat meine Auszubildende einen grauen Zugang, also durchaus einen großdomigen Zugang gelegt. Das war auch mit der Prämisse, hey, wir wollen da gerne schnell relativ viel reinkriegen. Ja. Und hast wirklich nach dem ersten halben Liter gemerkt, oh, da kommt was. Und dann haben wir ihn haben wir quasi einen Transfer gemacht über Stuhl, dann auf die Trage. Parallel schon den zweiten halben Liter reinlaufen lassen, denn mit dem Nachbarn da, der die Infusion gehalten hat. Und wirklich im Auto guckt er uns an, sagt, und Sie sind der Rettungsdienst. Ja, das sehe ich, aber warum sind Sie hier? Und wo bin ich eigentlich? Ich sage, guten Tag.
Ja, also dehydriert Hitzeschlag.
Ne? So der Klassiker wie nach einer Unterzuckerung. Ne? Aber der Opa war gleich so schroff, als dachte ich so, sorry, dass ich dir geholfen habe. Haben wir das auch erklärt. Ach so, ja, ich dachte, das ist keine gute Idee, bei einer prallen Sonne Rasen zu mähen. Ich sage, nee. Und haben Sie heute schon was getrunken? Ja, zum Frühstück eine Tasse Kaffee. Ich sage, ja, Mensch, wir haben es hier 14 Uhr, ne? Also,
Ja, das ist aber immer das Problem, ne? Und das Trinken, aber nicht nur bei den Älteren.
Und das war insofern schon ein bisschen spektakulär, weil so ausgeprägt Hitzschlag, Hitzeerschöpfung, Dehydratation habe ich selten erlebt. Mhm. Ne, aber dass dann wirklich viel Flüssigkeit helfen kann. Habe aber mich auch bewusst entschieden, aufgrund Alters und so weiter, wirklich ein Vollmonitoring permanent laufen zu lassen, weil ich mir mit der kardialen Sache nicht so ganz sicher war, ob der nicht vielleicht doch was Verstecktes hat. Ja. Deswegen auch ne, für die Kollegen, wie auch immer, denkt so ein bisschen dran, wenn ihr da viel, viel, viel Flüssigkeit reindrückt, macht komplett das Monitoring, weil nicht, dass da irgendwie eine Vorlasterhöhung entsteht, die keiner will und dann passiert da irgendwas anderes. Man übersieht das wäre nicht gut.
Krass, auf jeden Fall. Also deswegen immer die Differentialdiagnostik zum Apoplex, ne? Erstmal alles durchgucken. Ne? Und gerade auch die Anamnese, die Voranamnese ist super wichtig. Wie ist das Ganze entstanden? Was ist da genau passiert? Ist das einfach aufgetreten oder ne, was hat er vorher noch gemacht? Und ja, siehst du.
Aber ich bin halt auch wirklich ehrlich. Also gut, dadurch, dass wir ihn anfassen mussten, hätten wir auch rausbekommen, dass er sehr, sehr heiß ist. Mhm. Temperatur gehört irgendwie immer dazu. Ich hätte wahrscheinlich Temperatur aber erst im RTW gemessen. Mhm. Da bin ich auch ehrlich. Ja. Das war jetzt einfach nur, weil ich ihn angefasst habe, denke ich,
Zu diesen seitlichen Abfallen finde ich immer ganz witzig, wenn dann gesagt wird, ja, der ist seitlich hingefallen. Na, wo soll er denn sonst hinfallen? Nach vorne würde noch gehen, aber nicht jeder fällt nach vorne. Da ist, also viele rutschen immer zur Seite, aber nur, weil er einmal zur Seite. Ich finde, man sollte immer ein bisschen differenzieren zwischen, er ist wach und fällt immer nur zu einer Seite oder er ist halt schon recht somnolent oder sogar
es sah halt in diesem Moment wirklich sehr halbseitenbetont aus.
Ja.
Ne, auf der Seite, auf der er so herabhing, weil auch das Gesicht dazu gepasst hat. Mhm. Aber es war schlussendlich wirklich nur diesem massiven Flüssigkeitsmangel geschuldet, plus Hitze und so weiter und so fort.
Ja.
Nichtsdestotrotz wird der primär neurologisch abgeklärt.
Ja.
Nicht, dass da noch was los ist. Ne? Aber
ich habe noch zwei witzige Sachen. Eine würde ich jetzt erzählen, dann noch an dich abgeben und zum Schluss dann noch ein interessantes Ding, was uns auf der Wache passiert ist. Ich hatte tatsächlich mal wieder einen Sexunfall. Ja. Hatte ja früher, ja, also ich nicht, sondern eine Patientin. Tatsächlich schon wieder das Gleiche wie damals schon bei der Sendung Notruf. Es war mal wieder ein Schulterlux. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen.
Und die gleiche Patientin?
Nein. Das
wäre mir unangenehm.
Früher war übrigens ein Patient.
Okay.
Ne? Und tatsächlich wieder beim Bettsport ist die Schulter ausgekugelt. Ja, das heißt also, wir wurden dazu gerufen, Schulter luxiert tatsächlich, Patientin sitzt da, RTW vor Ort und da muss ich jetzt mal ganz kurz anmahnen. Ja, also wenn man auf uns wartet und wir schon 5 Minuten, vielleicht 6 Minuten länger brauchen als der RTW, dann erwarte ich ja schon von einem Kollegen, dass er da vielleicht mal ein bisschen was angelegt hat. Ne? Also sprich ein Monitoring, aber auch bei mir oder bei denen war der Bildschirm schwarz und nichts wurde gemacht, sondern nur dargestanden, wir warten mal auf den Doktor. Ja, das fand ich ein bisschen schade, aber hey, das haben wir noch geklärt, danach wird bestimmt nicht wieder passieren. Es war auch mitten in der Nacht, alle waren wahrscheinlich müde, ich schiebe es jetzt einfach mal darauf. Auf jeden Fall, die Patientin, der Fall war klar, wir geben hier erstmal was gegen die Schmerzen und dann fahren wir ins Krankenhaus, um das wieder einrenken zu lassen. Das sah die Patientin jetzt nicht so, weil, hey, die waren noch nicht fertig.
Achso, wollt ihr nochmal rausgehen?
Ja, wir hätten ja gerne noch einfach mal die Schulter eingekugelt hier vor Ort und dann hätte das Spektakel wahrscheinlich weiter stattgefunden, ich hoffe aber ohne uns. Das wollte die Patientin, also mal kurz einrenken, ein bisschen Schmerzmittel und dann geht's weiter in der Bettgeschichte. Mhm. Nee, das sahen wir dann natürlich nicht so und vor allen Dingen unser Doktor nicht so und das hat ihr jetzt mal so gar nicht gefallen. Ne? Dass wir hier das ganze, Schäferstündchen hier einfach mal so beenden müssen. Das geht ja wohl nicht. Dementsprechend, ja, wir haben uns dafür entschieden, wir kugeln das hier nicht ein, sondern nur unter Röntgen und so weiter und auch unter erfahrenen chirurgischen Kollegen und mussten sie mitnehmen. Aber ich fand das halt ganz spannend. Die Patientin hat das wirklich noch, wir mussten noch ein bisschen diskutieren, aber wir waren da wirklich knackenhart und haben gesagt, das bleibt hier so und wir machen da ein Dreiecktuch rum und geben ihnen was gegen die Schmerzen und dann geht's aber in die Klinik, anders wird's nicht gehen. No.
Entschuldigung, nein, eine Schulterlux tut scheiße weh, ja, und das absolut. Will man auch nicht schön reden. Aber ich finde manchmal die Gesamtumstände, da muss man einfach mal lachen dürfen.
Ist wirklich so. Also, ne, es ist natürlich für sie immer peinlich, wenn es gerade bei sowas beim Akt oder ähnliches passiert. Und dann kommt man da rein und muss dann erzählen, weil wir fragen ja schon nach, wie ist es denn entstanden, ne, damit wir so einen Unfallmechanismus ein bisschen rausbekommen. Gut, die hätten uns wahrscheinlich auch was anderes sagen können, aber wir sind sehr professionell damit umgegangen. Also das war auch nicht Thema. Es wurde einmal gesagt, ne, Zustand nach Bettsport. Und dann war allen klar, okay, scheiße, hoffentlich passiert uns das nicht mal im privaten Leben. Ne? So nach dem Motto. Wir haben ihr das dann versucht, wäre es eine Kniescheibe gewesen oder so. Hätte man vielleicht drüber reden können, hätte sie was unterschrieben, aber das Ding da einrenken, Schulter wirklich, seid da immer vor. Bitte versucht keine Kamikaze-Aktion mit Schulter einrenken. Also auch liebe Rettungsdienstkollegen, das ist ein komplexes Gelenk. Würde ich nicht einfach so machen und ich konnte den Arzt aber auch echt verstehen, dass er das nicht machen wollte. Ne? Ja.
Und wenn Klinik eingerenkt, wieder nach Hause weitergemacht.
Keine Ahnung, ja, was da passiert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall noch ein Nachspiel hatte. Nicht nur ein Vorspiel.
Wow, was für ein Wording heute.
Oder? Ist wirklich so, aber man muss ja auch mal ein bisschen wie auf der Wache reden, ja. Was immer ganz schlimm ist.
Ganz kurz, ich weiß ja, welchen Notarzt du dabei hattest. Also diese Kombination stelle ich mir eh schon sensationell vor.
Du kannst dir vorstellen, es war auf jeden Fall für uns intern ein wenig amüsant. Aber eigentlich nur, weil sie halt, wie gesagt, unbedingt weitermachen wollte. Alles andere, hey, kann passieren.
Hat das denn der Mitmacher auch so gesehen, dass er weitermachen wollte? Oder?
Nee, er wollte, dass sie in die Klinik geht. Ja.
War schon fertig, ne?
Ja, er hat sich, oh Gott, ja. Okay, und damit ist es nicht mehr jugendfrei.
Sorry, tut mir leid.
Super. Apropos jugendfrei, was ich immer schlimm finde, sind ja teils Kindernotfälle. Vor allen Dingen, wenn es immer mit Sachen passiert, die sie eigentlich noch gar nicht bedienen sollten, Mike. Und da bist du ja mal wieder in die Rolle des Retters geschlüpft und hast ein Kind bei einem, was lese ich hier jetzt? Unfall mit City-Roller. Was war da denn wieder los?
Aber das dürfen sie doch bedienen.
Ach so, ich dachte, es ging um diese elektrischen.
Nein.
Ach so, den normalen. Ja,
kennst du noch diese, damals waren die voll in unserer Jugendzeit, diese City-Roller aus Metall im Aldi, die Knöchel regelmäßig gebrochen haben.
Die Bremse hinten, die Feder, wenn die dann immer die Bremse so klackerte und so weiter.
Du konntest die so 360 Grad drehen und dann hat sie volles Brett gegen deine Knöchel gedonnert.
Ist immer so, Gott.
Tat scheiße weh. So, und anscheinend ist das jetzt wieder im Kommen. Habe ich verpasst den Trend? Aber
übrigens auch bei Erwachsenen.
Ja, ja, sehe ich immer mehr. Und so, Klassiker, also was heißt Klassiker? Die waren in so einem Skaterpark quasi da am Machen und er ist einfach gestürzt. Er hatte Vollschutz an, also Helm, Knieschoner, Ellbogenschoner.
Sehr gut, vorbildlich.
Aber der Knieschoner hat ihm leider nicht ganz geholfen. Wahrscheinlich doch vor einer schlimmeren Verletzung. Er hat sich nämlich die Kniescheibe rausgedrückt, rausgefeuert. Oh, wow. Und gar nicht mal so klassisch nach links oder rechts, sondern nach oben. Und das hat natürlich für massive Schmerzen gesorgt. So, wir kamen, war schon primär mit NEF alarmiert. Ich bin auch mit dem NEF dahin gefahren. Das war insofern, hat der Notarzt gesagt, hey, hier sind zwei Notfallsanitäter, eine ganz frisch fertige Notfallsanitäterin. Ihr macht das mal, ich halte mich zurück. Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ja. Und das liebe ich denn ja auch, ne? Dass einige Notärzte da so mitmachen, weil das ja wirklich so, das ist so, hey, Dorn bekommt Ketan ist, wenn da jetzt nichts Aufregendes in der Vorgeschichte ist. So, jetzt gibt es aber ein Problem bei Kindern.
Ja.
In den reinen SAAs, die wir jetzt hier in der Sechs-Sender-Geschichte haben, sind Kinder gar nicht so richtig vorgesehen in der Dosierung. Beziehungsweise, du kannst die dosieren, aber dann mit den Standarddosierungen Erwachsener 0,125, also beim Esketamin 0,125 bis 0,25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. Das wäre jetzt, der Bub hat so roundabout um die 40 Kilo gewogen. Mhm. Landen wir also
4,5 Milligramm.
Genau, das wäre so die Dosis, die wir haben. Genau. Punkt.
Ja.
So, was soll ich denn jetzt damit erreichen?
Mhm.
Das konnten wir nicht machen. Ich habe dann auf meinem Telefon immer noch so eine Divi-Karte.
Ja. Oder die PD-Help übrigens auch. PD-Help auch, gut, ja.
Genau. Ich habe jetzt die Divi-Karte auch für Kindernotfälle. Und da steht dann klipp und klar drin, 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da laden wir schon mal in einer ganz, ganz anderen Range. Ne? Da sind wir so bei 20 Milligramm Esketamin. Ich sage, ja, damit kann ich ungefähr arbeiten.
Wo wir übrigens wieder zum Spruch kommen, Kinder keine kleinen Erwachsenen und so weiter.
Genau.
Ne? Weil das sind ja weitaus mehr, das drei- oder vierfache, was für einen Erwachsenen als pro Kilogramm Körpergewicht Milligramm Grammatur draufsteht.
Richtig, aber da muss man eine Verstoffwechslung, andere Verarbeitung und so weiter, das muss man einfach sagen. Aber, und das ist eine Sache, die ich mir zutraue, vor allem, weil da auch ein Notarzt dabei war, wo ich genau weiß, alles gut, der ist dabei. Ich aber so alleine erstmal ein bisschen schnuffiger rangegangen wäre, aber er sagt, nee, mach mal, so wie es da drin steht, das passt. Jetzt hat man natürlich das Problem, er mochte keine Nadeln. Und das ging halt, und ich habe dann wirklich zweimal frustrant versucht, in den Handrücken. Das Problem war, dass er dann runter so massivst angespannt hat. Mm. Und müsst ihr euch vorstellen, wenn man so die Faust so richtig doll ballt, dann hast du da eine Haut, durch die du kaum noch durchkommst. Geschweige denn, die Venen werden so platt gedrückt, dass du da keinen Halt drin findest. Scheiße. Das tat mir natürlich dann umso mehr leid, dass ich da zweimal frustrant gearbeitet habe. Dann haben wir im Team entschieden, okay, komm, wir holen jetzt mal das Nasenspray. Also Nasenspray.
Das Nasenspray.
Holen wir den MAD-Adapter und werden anfangen mit Midazolam und Esketamin über die Nase. Hm. Jetzt musst du aber wieder umdenken, weil über die Nase brauchst du nochmal eine andere Dosierung als intravenös. Haben dann mit 2 Milligramm Midazolam angefangen und auch direkt mit 20 Milligramm Esketamin, links, rechts, wupp, rinn damit.
Ja.
Und das hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass er zumindest etwas ruhiger wurde und die Schmerzen nicht mehr ganz so bei 10 sind, vielleicht bei 9. Er hatte sie immer noch ohne Frage. Aber dann mein Notsahnkollege den freien Arm hatte und da den Zugang endlich etabliert konnte. Das war ganz toll. Dann haben wir noch die Analgesie ein bisschen verschärft und dann war das Leben schön. Ne, dann hat man diesen kurzen Moment, wo man so mal ganz kurz wegdriftet. Das hat für uns quasi den Freiraum geschaffen. Wir konnten ihn jetzt endlich mal komplett körperlich untersuchen. Mhm. Haben ihn auf eine Vakuummatratze gepackt, der Sicherheit halber, haben ihn inline stabilisiert, ohne Stiffneck, weil wir das mit der Vakuummatratze gut handeln konnten und der Stiffneck da dann nicht mehr keinen Sinn ergeben hätte, weil wir ihn inline mit der Vakuummatratze komplett immobilisieren konnten. So, um dieses Gate-Stiffneck nochmal aufzumachen. Schreibt uns gerne eure Meinung. Und für mich war der Einsatz, oder ist der in Erinnerung einfach geblieben, jetzt kommen wir wieder so zum Notrufformat. Warum ist der Einsatz in Erinnerung geblieben? Nein, weil man da echt krass nachdenken muss. Also es ist ein Kind, das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Sowieso eine andere Dosierung, eine höhere Dosierung in diesem Fall. Bei anderen Medikamenten wäre es wieder eine weitaus geringere Dosierung. Das darf man sich einfach nicht vergessen.
Deswegen ist so eine Divi-Karte übrigens super.
Ne? Und dann nochmal der Switch auf den MAD. Und jetzt hatten wir vor kurzem auch einen Kollegen, der weder MAD noch Zugang gemacht hat, sondern vernebelt hat. Der hat Esketamin vernebelt.
Ja.
In einer Dosierung, da würden jedem ärztlichen Leiter die Ohren schlackern, wenn er die liest. Das waren am Ende 80 Milligramm.
Ja.
Aber was laut Leitlinie absolut gepasst hat und absolut Erfolg gebracht hat.
Ja. Das ist halt das wirklich interessant. Übrigens, da ist es so ausgegangen, dass er tatsächlich die Erzählleiter gesagt hat, spannend, erzähl mir mehr.
Ja.
Ne? Und nicht gesagt hat, was fällt dir ein, das zu tun? Also genauso soll es auch sein. Und deswegen auch dahingehend immer spannend, die Vernebelung von Ketamin. Und probiert da, in Anführungsstrichen probiert, das klingt immer böse, aber probiert euch dahingehend durchaus mal aus, wenn ihr keine anderen Möglichkeiten habt, die Applikation im IV zu machen.
Ja. Genau. Aber in dem Sinne, rundum irgendwie ein gelungener Einsatz, und am Ende musste ich auch schmunzeln. Mutti und Papa waren ja dann auch da. Ich habe mit der Mutter noch kurz die Daten dann aufgenommen, und dann sagt die Mutter, weil ich ja so nicht wundern, er wird auch vieles vergessen jetzt durch das mit der Zulam, und er ist noch ein bisschen weggedriftet. Hä? Ja, nee, alles gut, der hat sich vor einem Jahr das Schlüsselbein gebrochen, ich kenne das schon.
Ach,
okay. Okay,
machen,
na denn.
Machen Sie mal.
Und das hatte ich so salopp. Ja, ja, mein Gott, also entweder wird er operiert oder es geht zu, und so. Okay.
Ja.
Coole Reaktion, finde ich cool. Also wirklich toll. Und, also waren auch dankbar, das war auch denn sehr angenehm, weil man hatte sonst immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Eltern Mitpatienten werden. Ja. Aber das war sehr geschmeidig. Papa war zuerst da, hat sich ganz rührend um sein Kind gekümmert und uns damit sehr viel Last abgenommen, dass das Kind natürlich beruhigt wird. Ne, gerade, ich erzähle das oder bringe das auch den Azubis immer bei, wenn man wirklich sich entscheidet für Dormicum-Esketamin, muss der Patient eine ruhige Umgebung haben oder irgendwas Vertrautes haben oder wie auch immer. Und das natürlich Papa, der zuredet, der hat über den zukünftigen Urlaub gesprochen. Das hat ihn total abgeholt, den Kleinen.
Sehr schön.
Ne, so das ist so enorm wichtig, weil natürlich können da ein bisschen Nebenwirkungen auftreten.
Und Papa konnte mithelfen und konnte dem
Kind helfen.
Das war super,
ja, ne? War direkt also dran. Ne? Also das hat allen Beteiligten geholfen.
Ja. Herrlich, ja. Also es gab meine letzte Nachtschicht auf dem NEF, endete mit einer ganz komischen Überraschung. Und zwar, wir haben bemerkt, irgendwie, als wir auf die Wache gefahren sind, es riecht hier ganz komisch.
Ah.
So nach Gülle, nach Dung. Scheiße, sind wir tatsächlich. Aber wir sind auf keine Wiese gewesen. Wir sind nirgendwo unbefestigten Gehwegen. Die haben wir einfach nicht genommen. Wir waren irgendwie, haben alle Schuhe kontrolliert, haben alle Klamotten kontrolliert. Wieso stinken wir so, ne? Das NEF kontrolliert, da ist nichts, ne? Kein irgendwie, dass da uns einer mit Kot beworfen hätte oder was auch, oder wir oder irgendwas gefahren. Ja. Keine Ahnung. Aber wir merkten, es kam so aus unserer Ecke, wir haben so ja 3 RTWs in dieser Halle und ein NEF. Und es kommt aus unserer Ecke, verdammt, vielleicht sind wir irgendwo durchgefahren und vielleicht ist es im Unterboden, ja, gut. Nächster Einsatz wieder losgefahren. Komm in diese Halle rein, es stank bestialisch, ne? Und immer mehr RTWs kamen rein und es stank und stank und stank. Es hörte nicht auf, bis wir irgendwann zu unserem allerletzten Einsatz dieser Nacht gefahren sind und an einer Pfütze, die wir hatten, mal angehalten haben. Und mein Notarzt hielt nur den Kopf raus und sagt, boah, da kommt's her. Ne? Und diese Pfütze war genau auf dem Weg, wo alle RTWs, wenn sie zur Klinik gefahren sind, auch da wieder vorbeikommen mussten. Das heißt, wir sind alle durch diese Pfütze, die scheinbar Dung von irgendeinem Wohnmobil oder was auch immer da drinne hatten. Fäkalien auf jeden Fall. Und wir merkten halt, der Index dafür war nachher, dass es an jedem Radkasten auf der rechten Seite war die Pfütze, braun runtertropfte. Und das sahen dann, aha, guck mal, der RTW auch. Sodass sich unser Feierabend am nächsten Morgen leider noch um 2-3 Stunden verschoben hat, weil wir alle Fahrzeuge gemeinschaftlich mit der Frühschicht und der Nachtschicht erstmal durch die Waschstraße gejagt haben. Währenddessen habe ich mir irgendwo bei der Feuerwehr, ich wusste, dass sie so ein Gerät haben, so ein Geil, kennt ihr das?
Den Aufsitzkercher.
Bei Penny oder Aldi, genau, ja. Den Aufsitzkercher, ja, wo man einfach rumfahren kann und wischen kann. Ich wollte das Ding schon immer mal fahren, und heute, ja, da war mein Tag, wo ich mir das Ding holte. Ich habe früher Inventur ja auch mal so in den Einkaufsläden gemacht und durfte das Ding ja auch fahren. Ich war eingewiesen, in Anführungsstrichen, und bin dann mit diesem Gerät um alle Ecken gefahren und zu meinen Kollegen, die ja schon versucht haben, so mit Schrubber und alles. Ey, so, Freunde, ich habe den Heiligen Gral gefunden. Und alle so, boah, geil. Und jeder durfte mal mit dem Ding fahren und mal so ein paar Bahnen. Die Halle war blitzsauber, sie hat gerochen wie sonst was. Und wir haben natürlich an die Hansestadt Rostock auch weitergegeben, an eine Stadtreinigung. Sie möchten mal bitte diese Pfütze entfernen, wer weiß, wie oft wir sonst noch durchfahren.
Fun Fact, diese Pfütze war letzten in meinem letzten Nachtdienst immer noch da.
Ja, das haben sie leider noch nicht beseitigt.
Das fiel aber netterweise auf, weil es hat ja ein paar Tage schon nicht geregnet. Das war die einzige Pfütze weit und breit. Und mein Notarzt kannte die Stelle und wusste dann auch, wo ich ausweichen muss.
Oh, herrlich, aber echt, also, boah, nee, das ging gar nicht. Also wir dachten schon, wir müssen hier irgendwas ausrufen, ABC oder so, Alarm machen. Gott, oh Gott, oh Gott. Es roch wirklich bestialisch. Und während der Fahrt auch, die Lüftungsanlage ist ja meistens an der Frontscheibe, so unter den Scheibenwischern. Und da kommt es natürlich aus dem Radkasten auch hoch. Das heißt, du hast dir das Ding auch alles ins NRF
geblasen. Unangenehm.
Ja, deswegen. Das war ein schlechtes Erwachen nachher, dann am nächsten Morgen. Aber ich fand es schön, wie wir alle mit den Kollegen zusammen dann daran gearbeitet haben, gesagt haben, hey, wir machen jetzt alle mal eine Überstunde, damit wir das hier schnell über die Bühne bekommen und lassen die dann nicht alleine.
Ja, so, aber, das war schön heute wieder. Ihr Lieben, was ihr folgende oder kommende Woche so ein bisschen erleben werdet, vor allem im Social Media, Sammy und ich machen mal wieder ein Lied zusammen, aber auf zwei verschiedenen Fahrzeugen, jedoch in einer Wache.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Am Freitag wird das Ganze so sein.
Wir kriegen einen tollen Besuch aus Dresden.
Ja, unsere Kollegen aus Dresden sind nämlich mal wieder da, beziehungsweise aus Heidenau, ganz genau.
Ja,
ihr kennt sie alle auch schon aus der Florian-Messe, beziehungsweise auch, weil wir auch damals schon über die Jungs und Mädels berichtet haben. Ne? Moritz, Laura, Udo und wie sie alle heißen,
herrlich,
werden hier oben uns in Rostock unterstützen, nämlich beim Paul-Kalkbrenner-Konzert. Ja, oder Event oder Party, wie man auch immer man es nennen möchte. Und da freue ich mich.
Wir haben einen tollen Notarzt, weiß ich auch schon. Das wird eine coole Nummer. Und der nächste Gast, wir haben es kurz vorhin mal ein bisschen angeteasert. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Vor allem, so viel darf gesagt sein, er kommt aus dem Genre, in dem ich ja viele Jahre gearbeitet habe. Und ich hoffe, das klappt alles. Das wird durchaus eine kritische Folge mal werden. Sehr kritische. Aber Sammy und ich stehen da auch voll und ganz hinter ihm mit dem, was er so tut.
Genau.
Wahrscheinlich habe ich schon zu viel verraten. Aber egal, wir nennen noch keine Namen.
Naja, ist nur Kevin. Also, wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke dafür für euren Support. Und ja, abonniert das Ganze, wenn es euch gefällt. Und ja, auch Medikamentenfolgen werden auf jeden Fall noch kommen. Und ich hoffe, diese Woche, Mike, wir müssen das echt mal langsam durchziehen.
Ja, das schaffen wir.
Das schaffen wir. Also bis denn und schreibt uns immer gerne an retterview.de/fragen.
Schöne Woche euch.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Muss ich auf Klo?
Hast du echt jetzt weggedrückt?
Ja, Klon reingemacht habe ich schon.
Ja, zu viel Holi getrunken. Hydratation, aber das sind die Nebenwirkungen.